Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge und wir wünschen dir zuerst einmal ein frohes neues Jahr. Auf den Weltfrieden, auf die Gesundheit und viele schöne Hörbuchstunden. Weiter geht's mit Lilly Hanssons Elmsfeuer in einer ungekürzten Lesung von Richard Barenberg.
Seine Hand wanderte tastend in die Hosentasche. Woher rührten die Angstzustände, die ihn überkamen, wenn er dieses seltsame Amulett oder was immer es war, berührte? Elm legte die Stirn in Falten. Sollte er es vielleicht einfach ins Meer fallen lassen? Dann war er zumindest diese eine Sorge los. Das Ding war unheimlich. Und Mommsen, so schien es, wusste ganz offenkundig, worum es sich dabei handelte. Warum hatte er ihn davor gewarnt, es anderen zu zeigen? Vertrauenswürdig wirkten die Leute an Bord alle nicht. Die rundliche Köchin vielleicht ausgenommen. Welches Geheimnis trugen sie mit sich herum? Andererseits, wollte er das wirklich wissen? »Dr. Elm!« Lorna rief vom Wasser her seinen Namen und riss ihn aus seinen Gedanken. Sie saß im Heck des zweiten Beibootes und steuerte es, die Ruderpinne fest in beiden Händen, sicher neben das erste. Fröhlich winkte sie ihm zu. Die beiden jungen Touristen, noch immer oder schon wieder ein wenig bleich, klammerten sich an der Bootswand fest. Die Bugwellen der ein- und auslaufenden Kähne ließen ihr Gefährt gehörig schaukeln. Nicht lange jedoch, und sie hatten es überstanden. Elm half Lorna, so gut er konnte, das Boot zu verteuen. Er würde sie bei Gelegenheit fragen müssen, woher sie derart bewandert im Navigieren und Knüpfen von Seemannsknoten war. Das junge Paar blühte, sobald es festen Boden unter den Füßen spürte, sichtlich auf und meldete sich umgehend zum Einkaufsbummel ab. Zuvor jedoch nahm Lorna ihnen das dringende Versprechen ab, zum vereinbarten Zeitpunkt wieder an selber Stelle zu sein. Schmunzelnd sahen sie und Elm den beiden nach, als sie noch etwas wackelig auf den Beinen davonzogen. »So, und womit vertreiben wir uns nun die Zeit?« fragte Elm. »Was halten Sie von einem kleinen Spaziergang durch das Viertel? Eventuell finden wir irgendwo ein hübsches Café, in dem wir uns ausruhen können. Nichts gegen den Kaffee unserer Köchin, aber...« Lorna hielt inne. »Außerdem möchte ich unbedingt ein paar Postkarten kaufen.« Elm nickte zustimmend. »Na, dann nichts wie los.« Froh, dem Schaukeln des Schiffes für eine Weile entkommen zu sein, machten sie sich auf Erkundungstour, besahen sich hier ein Schaufenster und wimmelten dort einen der Koberer ab, der sie laut krakeelend in eine der zahlreichen, schon zu dieser frühen Stunde übel ausdünstenden Bars zerren wollte. Elm staunte. Das war wirklich nicht mit dem zu vergleichen, was Besuchern auf St. Pauli an Touristenroutine geboten wurde. Hier war alles roher, vielleicht auch gefährlicher. Sorgfältig achtete er darauf, dass Lorna sich nicht zu weit von ihm entfernte. Irgendwann fiel ihm auf, dass sie den lebhaften Teil des Viertels, ohne es zunächst zu bemerken, hinter sich gelassen hatten. Wenig später fanden sie sich in einer menschenleeren Seitenstraße wieder, die in ihre Tristheit wenig Vertrauen einflößte. Aus eigener, schmerzhafter Erfahrung auf dem Hamburger Kiez wusste Elm, dass Hafenviertel so lange keine Bedrohung darstellten, wie man sich auf ausgetrampelten Touristenpfaden bewegte. Bedenklich wurde es, wenn man diese Pfade verließ und in dunklen Ecken jemanden aufschreckte, der dort in Ruhe seinen Geschäften nachgehen wollte. Und wie es aussah, waren sie soeben an einem dieser Orte gelandet. Sanft fasste er Lorna am Arm. Er wollte ihr keine Angst machen. Vorsicht aber war geboten. »Ich denke, wir sollten zusehen, dass wir in belebtere Gefilde zurückkehren.« Lorna sah sich in einer Mischung aus Neugier und Unbehagen um. »Bevor wir uns komplett verfranzen«, fügte er hinzu. Sie nickte und wich von nun an keine Armlänge mehr von seiner Seite. Bald mussten sie einsehen, dass sie im Gewirr der engen Gassen die Orientierung verloren hatten. Vom Lärm des Hafens, der ihnen einen Anhaltspunkt hätte bieten können, war hier nichts mehr zu hören. »Am besten wir fragen jemanden nach dem Weg«, schlug Lorna vor. Die schmale, kopfsteingepflasterte Straße, auf der sie entlang gingen, gehörte ganz offensichtlich zum Rotlichtbezirk. Allerdings herrschte hier, anders als in Hamburgs berüchtigter Herbertstraße, kaum Betrieb. Den Damen, die gelangweilt in dunklen Hauseingängen lehnten, war anzusehen, dass sie ihre beste Zeit schon ein Weilchen hinter sich hatten und was die Tarife betraf, nicht mehr anspruchsvoll sein durften. Entsprechend verwahrlost wirkten auch die wenigen potenziellen Freier, die geifernd umhergingen und jede der Frauen nicht nur gierig begafften, sondern auch wie Vieh begrapschten. Dass keine von ihnen sich dagegen wehrte, versetzte Elm einen Stich ins Herz. Lorna und er beschleunigten ihre Schritte. Nur schnell weg von diesem düsteren Ort. Aber wohin? Weitere Minuten ziellosen Umherirrens vergingen, bis Elm sich endlich dazu durchrang, eine Dame, die mit dem Rücken zu ihnen stand, nach dem Weg zu fragen. Schüchtern räusperte er sich und tippte dabei vorsichtig auf die ihm zugewandte Schulter. Und noch während die Person sich zu ihm umdrehte, wünschte er sich, es nicht getan zu haben. Denn was Lorna und er im nächsten Moment zu sehen bekamen, bewegte sich deutlich jenseits des Erträglichen. Die nackten Unterarme, das tiefe Dekolleté und nicht zuletzt das Gesicht der Frau waren derart verstümmelt, dass sich schwerlich von einem menschlichen Antlitz sprechen ließ. Der ganze Körper, so schien es, war von Narben und verkrusteten Entzündungen übersät. Jemand musste der Frau vor langer Zeit die Lippen mit einem Messer abgeschnitten oder abgerissen haben. Die verbliebenen zerfaserten Muskeln und Hautfalten vermochten nicht, das zerstörte Gebiss vollständig zu bedecken. Ein widerwärtiges Grinsen war die Folge, ein Glasgow-Grinsen schlimmster Art, so gegen alle Natur, dass es unmöglich war, den Blick davon abzuwenden, wie sehr man es sich auch wünschte. Die Nase der Frau fehlte ganz. An ihrer Stelle klaffte ein blutverkrustetes Loch, aus dem fortwährend grüner Schleim quoll und sich zäh über Mund, Kinn und Hals bis auf die welken Brüste ergoss. In einer der beiden Höhlen fehlte das Auge. Auch hier troff stinkender Eiter, in dem Elm das abscheuliche Zucken weißer Maden auszumachen glaubte. Das verbliebene zweite Auge war von einem milchigen Schleier überzogen, hinter dem sich das Dunkel einer Pupille abzeichnete, die sie unverwandt fixierte.
»Ja, bitte, wie kann ich euch helfen, ihr zwei Süßen?«
Die Stimme der Frau war nicht weniger verstörend als ihr Körper. Sie war hoch und durchdringend, jedoch fehlte ihr alles Weibliche. Ihr Ton glich eher dem eines vor dem Stimmbruch kastrierten Knaben. Elm und Lorna standen wie zu Stein erstarrt, vollkommen unfähig, sich zu rühren. Die Frau wurde ungehalten.
»Ihr müsst mir schon verraten, was ihr wollt, Kinder, sonst kann ich nichts für euch tun. Verplempert nicht unnötig meine kostbare Zeit.«
Elm fasste sich ein Herz. »Entschuldigung, können Sie uns eventuell sagen, wie wir von hier aus zurück zum Hafen kommen?« Umgehend wurde die Frau ein wenig freundlicher.
»Ach, verlaufen habt ihr euch!«
Sie machte eine Pause, und ihr Grinsen löste in Elm einen Würgereflex aus.
»Was ist meine Auskunft euch denn wert, Kinder?«
Elm zögerte. »Was muss sie uns denn wert sein?«
»Wie viel habt ihr dabei?«
Elm kramte in seinen Hosentaschen. Er ertastete einen zusammengeknüllten Geldschein. Beim Herausholen fielen ein paar Centmünzen klirrend zu Boden, und zwischen den Münzen lag das Amulett. Elm hielt den Atem an. Die Frau beugte sich in einer blitzschnellen Bewegung zu Boden.
»Was haben wir denn da?«
krächzte sie. »Geben Sie das bitte zurück«, rief Elm heiser. »Es handelt sich um persönliches Eigentum.«
»Persönliches Eigentum«,
wiederholte die Frau sonderbar amüsiert, und ihre Finger krochen spinnengleich über die Kruste, die den Kettenanhänger umschloss. »Hier«, Elm wurde nervös. »Ich gebe Ihnen 50 €. Mehr habe ich nicht bei mir. Das ist eine Menge Geld für eine einfache Auskunft.«
»Einfache Auskunft«,
echote die Frau und schien das Angebot gar nicht zur Kenntnis genommen zu haben. Versonnen ließ sie die Kette durch ihre scharfigen Finger gleiten. Schließlich hob sie den Kopf, und ihr starrer Blick brannte sich tief in Elms Netzhaut. Er spürte Lornas Hand, die nach seiner griff.
»Ihr kommt von der Elmsfeuer, habe ich recht?«
Elm wurde schwindelig. Lornas Hand war kalt wie Eis. »Woher wissen Sie das?«
»Ein Kessel ist geborsten und ein Bein ist verloren«, summte die Frau.
Elm musste seine gesamte Kraft und Beherrschung aufwenden, um bei Bewusstsein zu bleiben. Die leiernde Stimme drang wie durch Watte an sein Ohr. »Lornas Hand nicht verlieren, Lornas Hand nicht verlieren«, hämmerte es in seinem Kopf.
»Und das ist erst der Anfang«, fuhr die Frau fort. »Die Elmsfeuer gibt keine Seele wieder frei, die sie einmal gefangen hat. Keine Seele, die sie einmal gefangen hat.«
Elm wurde endgültig schwarz vor Augen. Er taumelte, spürte, wie er das Gleichgewicht verlor und von der erschrockenen Lorna festgehalten wurde. Sein zusammenschnurrendes Blickfeld fokussierte das Amulett in der Hand der Frau. Er musste es wiederhaben, um jeden Preis. Wie in Trance griff er nach der vor ihm baumelnden Kette und fasste ins Leere. Er hörte ein schepperndes Lachen.
»Wenn ihr schlau seid, geht ihr nicht zurück, Kinder. Ich...«
»Na, du alte Schabracke!«
Jemand war unbemerkt neben sie getreten. Soweit Elmer kennen konnte, handelte es sich um einen der verwahrlosten Freier, die ihm zuvor bereits aufgefallen waren. Der Mann grunzte, spie einen Klumpen bläulichen Auswurfs vor Lornas Füße und packte die Frau unsanft an der Schulter.
»Kann man die Scheißer noch ficken oder fällt sie dann auseinander?«
Er unterstrich seine Frage mit einem weiteren unappetitlichen Geräusch. Jetzt oder nie durchfuhr es M. Wie es ihm gelungen war, vermochte er später nicht mehr zu sagen. Der kurze Moment der Ablenkung jedenfalls hatte genügt. Mit letzter Kraft riss er das Amulett an sich und zerrte Lorna ohne eine Sekunde zu verlieren mit sich fort. Sie rannten. Und wie sie rannten. Von einer Gasse zur nächsten, hierhin, dorthin, atemlos, ratlos, bis sie schließlich eine der Häuserzeilen wiedererkannten. Der Hafen konnte nicht mehr weit sein. Im Lauf packte jemand Elm von hinten an der Schulter. Er fuhr herum, bereit dem Angreifer die Faust mitten ins Gesicht zu schlagen. Moussant. Es war Moussant, der erste Offizier der Elmsfeuer. Mit der Gewandtheit eines kampferprobten Seemanns wich er Elms dilettantische Attacke aus.
Nun mal langsam, Doktor. Geht man so mit Vorgesetzten um? Was ist denn los mit Ihnen? Sie sehen ja aus, als sei Ihnen der Leibhaftige persönlich begegnet.
Er verstärkte den Griff und zwang Elm stehen zu bleiben. Dieser atmete schwer. Lorna presste sich an seine Seite und schnappte ebenfalls gierig nach Luft. Ihre Lungen brannten wie Feuer. Beide brachten kein Wort heraus.
»Na gut, dann merken Sie sich, was Sie sagen wollten für später«, grinste Moussant. »Wir müssen ohnehin machen, dass wir zum Hafen und auf das Schiff kommen, bevor...«
Er zögerte und wandte sich um, als würde er ebenfalls verfolgt.
Nun ja, unsere Geschäftspartner waren von dem, was wir ihnen anzubieten hatten, nicht vollkommen überzeugt.
Sein bitteres Grinsen erlosch.
Los, Beeilung!
An die Strecke zum Hafen, die sie im Sprint zurückgelegt haben mussten, konnte Elm sich später kaum noch erinnern. Wovon ihm eine bleischwere Ahnung blieb, das war der große Schatten, schwarz wie eine Gewitterfront und diffus wie ein Schwarm Hornissen, der sich den gesamten Weg über in ihrem Rücken befand. Unterwegs mussten sie das junge Touristenpaar aufgegriffen und, warum auch immer, vermutlich zur Zeitersparnis, mit in das erste Boot genommen haben. Dass dem so war, begriff Elm allerdings erst, als er in dem dahinpeitschenden Kahn wieder halbwegs zu Bewusstsein gelangte. Da saßen sie, eng aneinander gepresst, in dieser schutzlosen Nussschale und hofften, ihr Schiff unversehrt zu erreichen. Über dem Hafen glaubte Elm noch einmal den Schatten zu erkennen, sah ihn, wie er in atemberaubender Gewalt hin und her wogte, um sich schließlich im Blaugrau der einsetzenden Dämmerung aufzulösen. Ohne im Mindesten zu verstehen, was geschah, dämmerte ihm, sie waren noch einmal davongekommen. Das war die Botschaft, die er in den erschöpften Gesichtern um sich herum ablesen zu können glaubte. Vor wem oder was auch immer. Die Wellen stemmten sich ihnen von See her entgegen. Der rostige Außenmotor rührte blechern. Elm spürte, wie kalt ihm plötzlich war. Unbewusst rückte er näher an Lorna heran, die neben ihm kauerte. Ihre Wärme drang durch sein T-Shirt. Langsam ließ die Anspannung nach und sein Gehirn begann träge wieder zu arbeiten. Befand er sich in einem bösen Traum? Das Rotlichtviertel, in dem sie sich verlaufen hatten, die grauenhafte Frau. Ihm war, als stünde sie direkt hinter ihm. Er konnte ihre heisere Stimme hören, wie sie ihn im Davonlaufen hinterherrief.
»Merkt euch meine Worte, Kinder, merkt sie euch gut. Denn ich bin nicht die, für die ihr mich haltet. Ich bin das Schiff, Kinder. Ich bin das Schiff. Euer Schiff.«
Ohne es zu merken, nahm Elm seinen Kopf in beide Hände, als könne er ihn so am Zerspringen hindern. Im selben Moment glitt ihr Boot aus dem Schatten eines ankernden Frachtschiffs ins Freie, und vor ihnen lag keine 100 Meter entfernt die Elmsfeuer. Die Inseln im Nebel. Fast eine Woche war seit den Ereignissen in Irland vergangen. Ohne Zwischenfälle erreichten sie die Orkney-Inseln im Norden Schottlands. Trotzdem die See für die Jahreszeit ausgesprochen ruhig war, befand der Rumpf des Schiffes sich in ständiger Bewegung. Je weiter sie in den Norden vorstießen, desto häufiger trafen sie auf Nebelfelder. Zunächst handelte es sich nur um vereinzelte Bänke, stündlich aber wurden diese größer und dichter, bis der kaum zu durchdringende Dunst zu ihrem ständigen Begleiter wurde. Eine Veränderung ging vor sich. Der Nebel schien alle Geräusche zu verschlucken. Das Plätschern der Wellen, die unablässig gegen den Bug schlugen, das Geschrei der Vögel, deren Zahl in Küstennähe eigentlich hätte zunehmen müssen, aber es scheinbar nicht tat, und die Signalhörner fremder Schiffe, deren Kurs den der Elmsfeuer kreuzte. Nichts davon war mehr zu hören. Was blieb, war Stille. Es dauerte nicht lange, und das große Schweigen hatte sich auch auf die Menschen an Bord übertragen. Sie gingen zwar nach wie vor ihrer Arbeit nach, sprachen dabei aber nur noch das Nötigste. Es war, als befänden sie sich auf einer endlosen Totenmesse und hätten Angst, den Frieden der Seelen durch den Lärm ihrer Stimmen zu stören. Hin und wieder, sehr selten, zeichnete sich ein schwacher Lichtpunkt an jener Stelle ab, an der sich weit über ihnen der Himmel befinden musste. Die Sonne und ein freier Horizont kamen ihnen wie die verblassende Erinnerung an eine längst vergangene Epoche vor. Wegen der schlechten Sicht hatte Moussan die Geschwindigkeit auf ein Minimum drosseln lassen. Das sie bis dahin begleitende monotone Brummen der Bordmaschine war somit ebenfalls nahezu verstummt. Die Gegend, in der sie sich nun aufhielten, war wegen ihrer untiefen Sandbänke und Riffe gefürchtet. Beim Manövrieren galt höchste Vorsicht. Zu allem Überfluss versagte das Sonar seit Tagen den Dienst. Die Bestimmung der Wassertiefe musste nun, wie in alten Zeiten, mit einem Senklot vorgenommen werden. So sah man, wenn man durch eine der beiden Luken an Deck trat, die Schemen Moussans und Mommsens über die Reling des Bugs gebeugt, wo sie Fahrmeter für Fahrmeter ihre mit Blei beschwerte Leine zu Wasser ließen und wenig später wieder einholten. Stunde um Stunde ging das so, ohne dass sich eine Verbesserung der Witterungsverhältnisse abzeichnete.
3,50, hörte man die fahle Stimme des Stewards. Und der Steuermann notierte die Angabe mit Bleistift in ein von Feuchtigkeit gewelltes blaues Vokabelheft. 3, 2,50, 3,20.
Beide Männer kannten den Tiefgang des Schiffes und wussten, wie viel sie riskieren konnten. Ab und an drehte Moussan sich um und signalisierte dem Kapitän auf der Brücke per Handzeichen, wie er das Steuerruder zu bewegen hatte. Sollte er in diesen Momenten von Sorge erfüllt gewesen sein, war davon nach außen hin nichts zu erkennen. Die an Bord eingetretene Stille machte allerdings keiner Person mehr zu schaffen als Crescentia Rausch. Sie war eine Seele von Mensch, wenn es ihr gut ging. Doch gut ging es ihr nur, wenn sie sich in einem lebhaften Umfeld aufhielt. Was andere Menschen als Lärm empfanden, war für sie Quell innerer Ausgeglichenheit und Ruhe. Das plötzliche Fehlen der gewohnten Klänge verursachte ihr körperliches Unwohlsein. In ihre Seele ließ sie ohnehin niemanden blicken, nicht einmal sich selbst. Seit dem frühen Vormittag war nun auch der Empfang ihres geliebten Radios gestört. Für Crescentia Rausch war damit die Grenze des Erträglichen erreicht. Niedergeschlagen schlich sie in der Küche auf und ab, rührte Gedanken verloren in einem großen Kessel mit Suppe, ohne zu bemerken, dass die entsprechende Herdplatte kalt war. Als ihr dafür zum zweiten Mal Rosinas heiße Schokolade anbrannte, brach sie in Tränen aus. Daraufhin stand Rosina auf, verließ flink und sehr zu Crescentia Rauschs Verwunderung die Kombüse und kehrte wenig später mit ihrem Vater zurück, der sich mit einem Schraubenzieher bewaffnet umgehend der Reparatur des defekten Radios widmete. Crescentia Rausch lächelte verheult. Dieses Kind war ein Engel.
»Das ist wirklich sehr nett von Ihnen, Herr Brovny. Sie haben in Ihrem Maschinenraum doch sicher alle Hände voll zu tun.«
»Na ja«,
entgegnete Brovny ohne aufzusehen. Er löste 4 Schrauben und nahm die Frontverkleidung des Radios ab. Dann griff er wieder nach dem Schraubenzieher und fuhr damit zwischen einen Strang bunter Kabel. Crescentia Rausch sah interessiert zu.
»Glauben's nicht, es ist besser, zuerst den Stecker zu ziehen, bevor Sie da so rumstochern.«
Brovny blickte missmutig auf.
»Was halten Sie davon, wenn ich das mache, wovon ich etwas verstehe, und Sie das, wovon Sie etwas verstehen? Gegen schwarzen Tee zum Beispiel hätte ich nichts einzuwenden«,
brummte er in seinem kantigen Deutsch. Mit der Spitze des Schraubenziehers prüfte er klopfend 2 nebeneinander liegende Platinen. Crescentia Rausch spürte, wie ihr Blutdruck stieg.
Was bildete sich dieser ungehobelte Russe ein? Es mochte ja sein, dass man dort, wo er herkam, so mit Frauen umging. In ihrer Küche allerdings würde er sich zivilisiertere Umgangsformen angewöhnen müssen. Ihr Gedankengang wurde jäh unterbrochen. Im selben Moment nämlich tat es einen gewaltigen Schlag. Aus dem geöffneten Radio schoss eine Stichflamme. Browny brüllte kurz auf. Dann wurde es Nacht in der Küche. Mit pochendem Herzen tastete Crescentia Rausch sich bis zum Lichtschalter neben der Tür vor. Klick, klack. Nichts. Zu ihrem Glück verfügte die Kombüse über ein umfangreiches Arsenal an Kerzen. Crescentia Rausch entzündete ein halbes Dutzend Teelichter auf dem Esstisch und es begann wieder zu dämmern. Im zuckenden Licht der kleinen Flammen sahen sie die Umrisse des riesigen Maschinisten ausgestreckt auf dem Boden liegen. Besorgt beugten sie sich über den reglosen Körper.
»Herr Browny!
Papa!«
»Ach, was ist denn jetzt schon wieder?«
Johnny Elm hatte in seiner Kabine auf dem Bett gelegen und in einem alten Anatomiebuch geschmökert, einer teuren Rarität, die seine Kollegen ihm zum Abschied geschenkt hatten. Ihm war wieder erwarten langweilig. Medizinisch gesehen legten Lorna und er gerade eine Durststrecke zurück. Niemand hatte sich in letzter Zeit verletzt oder war anderweitig krank geworden. Auch das Meer verhielt sich seit ein paar Tagen vollkommen ruhig. Nach dem mehr als kräftezehrenden Einstieg war Elm jedoch keineswegs enttäuscht über die gemächlichere Gangart. Die nächste Herausforderung käme bestimmt bald auf sie zu. Es hatte ohnehin eine Weile gebraucht, sich von den Ereignissen in Cork und den verstörenden Erlebnissen mit dem mysteriösen Amulett zu erholen. Seitdem Mommsen ihn davor gewarnt hatte, es aus der Hand zu geben oder einem Fremden auch nur zu zeigen, hatte Elm es nicht mehr hervorgeholt. Es war sicher besser so. Auch Baroness von Adler hatte er seit dem Zwischenfall vor ihrer Kabine nicht mehr zu Gesicht bekommen. Nicht, dass es ihn zu einem Wiedersehen drängte. Die Macht, die ihr Blick auf seine Verfassung ausgeübt hatte, brachte ihn noch immer zum Schaudern, wenn er nur daran dachte. Was waren dies nur für sonderbare Menschen? Was war dies nur für ein sonderbares Schiff? Soeben hatte Elm sich also in eine anatomische Übersicht des menschlichen Skeletts aus dem Jahr 1888 vertieft, als mit einem Mal das Licht ausfiel. Er legte den abgegriffenen Wälzer beiseite, stand auf und prüfte die Glühbirne in ihrer Fassung. Sie war völlig in Ordnung. Woran lag es dann? Stromausfall? Ohne Deckenlampe jedenfalls war es in der Kabine zu dunkel zum Lesen. Elm überlegte. Dann würde er eben eine Weile an Deck gehen und sich dort die Zeit vertreiben. Frische Luft schadete nie. Er griff nach seiner Jacke, die über dem Stuhl hing, und machte sich auf den Weg. Der Korridor lag ebenfalls im Dunkeln. Dicht an der Wand entlang arbeitete er sich Schritt für Schritt vorwärts. Hinter der ersten Ecke stieß er mit Lorna zusammen, die mit einer Stabkerze bewaffnet dasselbe Ziel hatte.
»Auf diesem Schiff wird es offensichtlich nie langweilig«, begrüßte sie ihn.
2,90, 2,10, 1,80. Ein ums andere Mal ließ Mommsen das Senklot ins Wasser gleiten, um es gleich darauf wieder einzuholen. Was er Mousson danach verkündete, gefiel diesem gar nicht.
Noch ein paar verfluchte Zentimeter und wir hängen mit dem Arsch auf Grund. Da vorne, Mommsen, sehen Sie, wo das Wasser dunkler wird, verläuft die alte Farine. Wenn wir bis dorthin kommen, haben wir es geschafft.
Seine Miene verfinsterte sich.
Irgendwer meint es nicht gut mit uns. Es ist, als würde uns einer das Wasser direkt unter dem Hintern wegsaufen.
2,50, 2,80, 3,40, murmelte der Steward als Antwort. Moussons Augenlid zuckte.
»Hm«, sagte er überrascht. »Sieht wohl doch so aus, als hätten wir diese verfluchten Untiefen endlich hinter uns.«
Ein letztes Mal ließ Mommsen die Leine zu Wasser.
4,80. Ja, das scheint mir auch so.«
Mousson rieb sich mit der Hand über das Kinn und spie aus. Mit etwas Fantasie konnte man dies für den Ausdruck von Erleichterung halten. Im selben Moment, als Elm und Lorna durch eine der engen Luken das Vorderschiff betraten, gingen überall die Lichter wieder an. Man tauschte verwunderte Blicke aus. Lorna löschte ihre Kerze, steckte sie, als sie halbwegs ausgehärtet war, in ihre Jackentasche und schlenderte mit Elm hinüber zur Reling, wo Mousson und Mommsen damit beschäftigt waren, die nasse Schnur des Senklots über eine Spule aufzurollen.
Der Nebel hatte sich ein wenig gelichtet. Von den nahen Inseln allerdings war nach wie vor nichts zu sehen. Die Tür der Luke schepperte erneut. Brovny enterte mit Rosinas Hilfe das Oberdeck. Elm ging lächelnd auf sie zu.
»Ihre phänomenale Heilung ist mir immer noch ein großes Rätsel, lieber Herr Brovny.«
Brovny schielte desorientiert an ihm vorbei. Elm ließ sich davon nicht beirren.
»Womit ich keinesfalls zum Ausdruck bringen möchte, dass ich mich nicht sehr darüber freue.«
Er reichte Brovny die Hand, drückte sie fest und wunderte sich, dass sein Gegenüber kaum darauf reagierte. Brovnys Pranke hing wie ein toter Fisch zwischen seinen Fingern.
»Geht es Ihnen nicht gut, Herr Brovny?«
Der schüttelte den Kopf.
»Alles gut.«
»Sind Sie sicher? Sie machen mir ehrlich gesagt den Eindruck, als hätten Sie gerade in eine Steckdose gegriffen.« Elm lachte.
»Vielleicht haben Sie die Operation doch nicht so schnell verkraftet, wie Sie das gerne hätten. Für mich grenzt es ohnehin an ein Wunder, dass Sie überhaupt aufrecht gehen können. Legen Sie sich lieber ein bisschen hin.«
Elm schickte sich an, Brovnys linken Arm zu ergreifen.
»Kommen Sie, ich helfe Ihnen wieder nach unten.« »Nein, Doktor, lassen Sie, wirklich, es ist alles in Ordnung. Das macht nur das Wetter.«
Brovny löste sich aus Elms Griff und stapfte, die eine Körperhälfte schwer auf seine verzogene Gehhilfe gestützt, hinüber zu Rosina, die in einem dunkelblauen Kleid und mit roter Strickmütze auf dem Kopf über die Aufbauten des Vordecks turnte. Elm hielt sich an Lorna. Sie betrachteten abwechselnd die silbrig glatte Oberfläche des Meeres und das ausgelassen spielende Kind. Mousson und Mommsen machten sich mit ihrer inzwischen verpackten Ausrüstung auf den Weg zur Brücke. Neben Elm und Lorna blieben sie kurz stehen. Mousson kniff die Augen zusammen und sah ebenfalls auf das Wasser.
»Wenn ich mich nicht irre, sind wir nicht mehr weit entfernt von Scapa Flow.«
»Scapa Flow?«
»Ja, Doktor, Scapa Flow. Schon mal gehört?«
»Wenn ich ehrlich bin, nein.«
»Scapa Flow heißt die Bucht, die von den Inseln Mainland, Hoy und South Ronaldsay eingeschlossen wird. Gehören alle drei zu den südlichen Orkneys, ganz hier in der Nähe. Eigentlich ein beschaulicher Flecken Erde. Wenn da nur diese Dinge nicht wären.«
»Dinge?«
»Lassen Sie mich so sagen. Die Bucht von Scapa Flow hat eine lange und bewegte Geschichte. Schon die Wikinger bauten dort eine Art Hafen. Im Ersten und im Zweiten Weltkrieg dann hatten die Briten an selber Stelle ihre Flotte stationiert. Die deutsche Marine hatte mehr als einmal versucht, mit ihren U-Booten in die Bucht vorzudringen. Erfolglos. Bis auf ein einziges Mal.«
Moussons Augen begannen seltsam zu leuchten.
»Kapitänleutnant Prien, dem der Angriff damals gelungen ist, war Ausbilder unseres Captains auf der Kadettenanstalt. Aber dies nur nebenbei. Im Sommer 1919 dann, nach der Niederlage des Kaiserreichs, hat die deutsche Admiralität in Scapa Flow über 70 Schiffe der eigenen Flotte versenkt, damit sie nicht den Engländern in die Hände fallen. Ein Wahnsinn. Sie liegen noch heute dort unten. Was ich damit sagen will, Scapa Flow und das, wofür es stand, ist verantwortlich für eine Menge toter Seeleute und gesunkener Schiffe. Eine gewaltige Menge. Und das ist nie gut für einen Ort, so viele Tote.«
Mousson machte eine Pause und starrte über die Reling ins nebelverhangene Nichts. Die anderen schwiegen. Dann schob er seine speckige Offiziersmütze in den Nacken.
»Ich bin selbst mehrmals unter verschiedenen Flaggen in Scapa Flow eingelaufen. Oberflächlich betrachtet eine Bucht wie jede andere. Aber ich müsste lügen, würde ich leugnen, dass ich jedes Mal froh war, wenn wir dort wegkamen.«
Mousson fuhr sich, wie es eine seiner auffälligsten Angewohnheiten war, mehrmals über das zerfurchte Gesicht.
»Es ist kein guter Ort, ein verwunschener Ort. Die ganze Gegend rund um die Orkneys ist das.«
Er machte eine Pause, und man hätte in diesem Moment eine Stecknadel fallen hören können.
»Manche sagen, dass hier das wahre Tor nach Avalon zu finden sei. Andere behaupten, dass die Seelen der Ertrunkenen sich an diesem Ort in denen der Lebenden einnisten, weil sie nicht akzeptieren wollen, dass ihrem eigenen Leben so lange vor der Zeit ein Ende gesetzt wurde. Und wieder andere berichten von Booten mit Feen und Elfen an Bord, die mit ihren Laternen den Schiffen den Weg ins Verderben leuchten.«
Mousson verstummte. Kaum hörbar gluckste das Wasser gegen die Bordwand. Lorna war es schließlich, die das düstere Schweigen brach.
»Was ist das?«
fragte sie gepresst. »Hört ihr das auch?« Alle lauschten. Tatsächlich, sie hörten es auch. Ein fremdartiges, sphärisches Singen schien direkt aus dem Meer zu kommen. Sie konzentrierten ihre Blicke auf das Wasser und wurden Zeuge, wie das bislang vorherrschende dunkle Grau mit einem Mal grün zu leuchten begann. Ein Licht drang aus der Tiefe zu ihnen herauf. Das Singen schwoll an und wieder ab, als versetzte jemand ein Glas mit dem Finger in Schwingung. Unwillkürlich wichen sie von der Reling zurück. Was war das nur? Lorna entdeckte Rosina zwischen den vorderen Deckaufbauten und erschrak. Das Kind wirkte vom Lockruf des Meeres magisch angezogen. Behende kletterte es von einem der Luftschächte herunter und hangelte sich am Ladekran vorbei zum Bug. Dort streckte es begierig die Hand nach der Gischt aus, die mit weißschäumenden Fingern nach ihm griff. Lorna wollte dem Mädchen zur Hilfe eilen, aber irgendetwas hielt sie zurück. So sehr sie es auch versuchte, sie kam nicht von der Stelle. »Rosina, pass auf, das ist gefährlich«, wollte sie rufen. Doch aus ihrer Kehle kam kein einziger Laut. Das Wasser hatte inzwischen zu glühen begonnen, und ihr aller Ohren schmerzten von dem quälenden Dauerton, der wie eine dicke Decke über dem Wasser lag. »Wieso reagierte keiner der anderen?« Lorna sah sich panisch um und erkannte, dass es denen genauso zu ergehen schien wie ihr. Was war das nur? Und wer löste es aus? »Das Meer verlangt ein Opfer!« Die Stimme, die dies plötzlich sagte, war tief. Sie war laut. Sie kam von überall her. Alle Köpfe fuhren herum. Hinter ihnen stand, nein, erhob sich in diesem Moment ganz in Schwarz Baroness von Adler. Ihr Gesicht lag hinter einem blickdichten Schleier verborgen. Johnny Elm spürte, wie jene furchtbare innere Kälte, die ihn an Bord bereits mehrmals heimgesucht hatte, sich erneut in ihm ausbreitete. Langsam neigte er den Kopf in den Nacken. Wie groß von Adler mit einem Mal war. Die Spitze ihres Hutes lag auf einer Höhe mit jener des Ladebaums. Der Anblick war gewaltig, furchteinflößend, verstörend. »Das Meer verlangt ein Opfer«, wiederholte die Stimme. »Was steht ihr also?« Von Adler hob den Arm und wies auf Rosina, die reglos am Bugsteven verharrte und wie gebannt die riesenhafte Gestalt betrachtete. Kein Zeichen von Angst war an dem Kind zu erkennen. Das Licht aus dem Meer war inzwischen so stark, dass es in den Augen schmerzte. Das dröhnende Singen brachte die Trommelfelle der Versammelten an den Rand des Berstens. »Ein Opfer!« Von Adler hob ihren Arm weiter an, und wie von Geisterhand ergriffen, begann Rosina in die Luft zu steigen. Alle sahen es. Niemand war in der Lage, etwas dagegen zu unternehmen. Brovnys Gesicht, das Gesicht des Vaters, zeigte eine Grimasse der Angst. Lorna spürte, wie Tränen der Verzweiflung über ihr Gesicht rannen. Johnny Allen, der dicht neben ihr stand, war blass wie der Tod selbst. Allein Mousson zeigte keine äußere Regung. Rosina stieg höher und höher. Bald schwebte ihr zierlicher Körper über den Vordersteven hinaus auf das Wasser, weiter, immer weiter. Eine herrische Geste von Adlers schließlich brachte sie dort mit einem Ruck zum Stehen. Weit unter ihr brodelte das Wasser, als kochte es. »Nex Osan«, dröhnte die Stimme, die aus von Adler und doch von weit, weit weg zu kommen schien, und unmittelbar darauf sauste die kleine Gestalt in dem blauen Kleid in die Tiefe. Das unerträgliche Singen übertönte das Geräusch des Aufpralls. Im Nu schlossen sich die Fluten über Brovnys Tochter. Für den Bruchteil einer Sekunde glaubte Elm, das Rot einer Strickmütze aufleuchten zu sehen. Dann war es vorbei. Der mörderische Ton verklang. Das Leuchten aus der Tiefe erlosch. Alles wurde schwarz. Die Elfen fliehen.
Vielleicht hätte ich doch einfach in meinem Krankenhaus bleiben sollen. Jeder, wirklich jeder meiner Kollegen hat mir dazu geraten. In ein paar Jahren wäre ich Oberarzt geworden und eines Tages vielleicht Chefarzt. Der Operationssaal hatte mir doch, weiß Gott, genügend Herausforderungen zu bieten.
Lorna stimmte nicht in Elms Klagelied ein. Sie schwieg. Immerhin hatte die Fehlentscheidung, für die er seinen Weggang aus Hamburg hielt, sie beide an diesem Ort zusammengeführt. In der Sanitätsstation eines Schiffes namens Elmsfeuer, das in diesem Moment den stürmischen Nordatlantik kreuzte. Das Ziel hieß Island. Elm schlug mit der Faust auf die gepolsterte Untersuchungsliege. Das Metallgestell knirschte. Sie dachten an Rosina. Das Mädchen war doch nicht weniger als die gute Seele des Schiffes gewesen. Sie hatte Brovny ins Leben zurückgeholt. Und nun war ihr eigenes so früh erloschen, versunken in den Tiefen des Ozeans. Nach allem, was sie sich vorzustellen vermochten, gehörte Ertrinken zu den grausamsten Arten zu sterben. Johnny Elm war nie ein gläubiger Mensch gewesen. In diesem Augenblick aber hoffte er inständig, dass es auf der anderen Seite jemanden gab, der Rosina mit offenen Armen empfangen hatte. Es klopfte an der Tür. Elm legte eine Packung Mullbinden, die er gemeinsam mit Lorna sortierte, ins Regal. »Herein!« Mommsens gebeugte Gestalt erschien im Türrahmen. Sein professionelles Lächeln vermochte nicht zu verbergen, wie nahe ihm Rosinas Schicksal ging. Seine geröteten Augen sprachen eine deutliche Sprache.
»Könnte ich«, begann er, »eine neue Packung Kopfschmerztabletten bekommen?«
»Ist es noch immer nicht besser?«, fragte Lorna besorgt.
»Nicht so richtig. Wenn wir das nächste Mal an Land gehen, werde ich umgehend einen Arzt aufsuchen, versprochen«,
entgegnete er, war aber nicht in der Stimmung, über seinen kleinen Scherz zu lachen. Niemand war es. Er ließ sich auf einem der Stühle nieder. In der Hand hielt er eine ungeöffnete Cognacflasche. »Für von Adler«, düster dreinblickend, reichte Elm Mommsen eine Packung Aspirin. Statt einer Antwort entkorkte dieser die Flasche und angelte schweigend drei eingeschweißte Urinbecher aus dem Regal. Als er jeden davon seinem Viertel mit Cognac befüllt hatte, murmelte er: »Auf das Leben«. Dann tranken sie. Auf dem Vorderdeck stand einsam eine dunkle Gestalt. Seit Stunden schon starrte Brovny auf das aufgewühlte Meer in der Hoffnung auf ein Zeichen, das ihm verriet, wohin seine kleine Rosina gegangen war, sein Töchterchen, der Leitstern seines Lebens. Das Erste, woran er morgens dachte, und das Letzte, was ihm durch den Sinn ging, wenn er nachts die Augen schloss. Er war in dritter Generation Maschinist an Bord eines Schiffes. Dort, wo er herkam, ging man mit Kindern nicht sonderlich pfleglich um. Brovny wusste von früher Kindheit an, was Schmerzen sind. Als Zweijähriger hatte er die Ruhr überstanden. Mit 4 hatte ihm sein Vater im Vollrausch die Schädeldecke zertrümmert. Mit dem Schürhaken hatte er auf ihn eingedroschen, als die Mutter von Ekel erfüllt nicht mehr mit dem versoffenen Kerl schlafen wollte, den sie einst ohne Liebe geheiratet hatte. Die Lungenschwindsucht war Brovny danach wie eine Erholungsphase vorgekommen. All das und noch einiges andere hatte er irgendwie überstanden. Aber dies hier, dem Schmerz, den es verursachte, wenn einem bei lebendigem Leibe die Seele aus dem Leib gerissen wurde, war auch ein leidgeprüfter Mann wie er nicht gewachsen. Langsam hob und senkte sich sein Brustkorb. Dann begann er zu singen. Eine langsame Melodie, wunderschön und so traurig, dass sie jedem, der in diesem Moment in seiner Nähe gewesen wäre, ebenfalls das Herz gebrochen hätte. Durch die salzverkrustete Frontscheibe der Brücke sah Moussan, der Kapitän, ihren Maschinisten an der Reling stehen. Der Kapitän hielt eine halbgefüllte Tasse kalten Tees fest in den Händen. Moussans Kiefer malten. Die schwarzen Ränder um seine Augen verrieten, dass er zuletzt kaum geschlafen hatte.
»Captain, können Sie erkennen, was Brovny dort unten macht? Er wird doch nicht zu den Fischen. Nein, nicht unser Brovny.«
Moussan hielt inne.
»Er singt, meinen Sie?«
Er strengte seine Augen an.
»Ja, Sie haben recht. Sieht aus, als würde er singen.«
Moussan nahm seine Mütze ab und legte sie neben sich auf den Kartentisch.
»Was immer dieser Mann gerade ertragen muss, ich bin froh, dass nicht ich es bin. Bei meiner Mutter, jeden Vater auf diesem Erdball würde es zerbrechen, sein Kind zu verlieren, auf diese Weise zu verlieren. Aber nicht Brovny. Brovny ist nicht der Mensch, der sich durch irgendetwas brechen ließe. Auch nicht durch diese...«
Moussan verstummte. Der Kapitän wusste auch so, was auszusprechen Moussan sich verbot, aus gutem Grunde verbot. Ein Zittern ging durch seinen Körper und für einen Moment schloss er die Augen.
»Was ich damit aber keinesfalls sagen will«,
fuhr Moussan nach einer Weile fort,
»ist, dass der alte Brovny seine kleine Rosina nicht geliebt hat. Er hat sie geliebt. Nur Gott weiß, wie sehr.«
Ein mächtiger Brecher traf das Schiff. Gischt schlug zischend gegen die Scheiben und eine diffuse Erschütterung erfasste im selben Augenblick die Elmsfeuer und ließ sie erbeben. Crescentia Rausch saß auf der Eckbank in ihrer Kombüse und betrachtete eine gelbblasierte Keramiktasse, die sie in den Händen hielt. Auf dem Boden der Tasse waren eingetrocknete Kakaoreste zu erkennen. Das Herz der Köchin zog sich zusammen.
»Weißt du, kleine Rosina«, begann sie, »es ist nicht mehr dasselbe hier, seitdem du fort bist.«
Sie machte eine Pause und versuchte, sich Rosinas rundes Kindergesicht vor ihr inneres Auge zu holen. Als es ihr schließlich gelang, musste sie lächeln. Tränen liefen ihr über das Gesicht.
»Du hast zwar, wenn wir beide ehrlich sind, nie besonders viel geredet, aber wir haben uns doch trotzdem ganz gut verstanden, oder?«
Als sie keine Antwort erhielt, erhob Crescentia Rausch sich und ging hinüber zu dem angekokelten Radiogerät auf der Anrichte. Seltsamerweise lief es seit dem Zeitpunkt wieder, als es den leichtsinnigen Brovni mit einem kräftigen Stromschlag niedergestreckt hatte. Erneut musste Crescentia Rausch lächeln.
»Du bist mir doch nicht böse, wenn ich das Radio ein bisschen einschalte, oder? Das heißt ja nicht gleich, dass du mir nicht fehlst. Ich spüre nur den Schmerz nicht so, wenn ich um mich rum ein paar Geräusche hab.
Du verstehst es schon, habe ich recht?« Sie drehte an einem der Knöpfe auf der rechten Seite des Apparats. Ein Knacken erklang, dann ein schwaches Rauschen und schließlich die Stimme eines Sprechers, der sagte:
»Der offenbar kurz bevorstehende Ausbruch des Vulkans Grimmwasser auf einer Island vorgelagerten Insel ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil dieser Berg schon seit Jahrhunderten als erloschen gilt. In Fachkreisen ist höchst umstritten, wie stark die zu erwartende Eruption ausfallen wird. Evakuierungen finden derzeit lediglich auf der schwach besiedelten Insel selbst statt. Wann das Festland an die Reihe kommt, wird derzeit noch im Krisenstab diskutiert. Eine Handvoll Wissenschaftler immerhin warnt vor einer Katastrophe nie geahnten Ausmaßes für Island, ja vielleicht sogar für ganz Europa. Die Regierung allerdings scheint diese Warnungen nicht ernst zu nehmen.«
Der Sprecher legte eine kurze Pause ein. Ein, wie Crescentia Rausch fand, der Situation unangemessen fröhlicher Jingle war zu hören.
»In wenigen Minuten werden wir einen Experten für Sie am Telefon haben, der uns live aus Island zugeschaltet ist. Vor dem Parlament in Reykjavik kommt es bereits zu ersten Protestkundgebungen. Viele Menschen dort sind in großer Sorge. Zunächst aber hören Sie von uns für Sie die isländische Popgruppe Fire mit ihrem aktuellen Hit Cold as Ice.«
Crescentia Rausch drehte den Ton leiser, als die Musik einsetzte.
»Island«, murmelte sie. »Fahren wir da nicht gerade hin?«
Noch während sie dies dachte, begann das in den Regalen festgezurrte Geschirr lautstark zu vibrieren. Ein Ruck ging durch das Schiff. Crescentia Rausch bekreuzigte sich. Der Kabinentrakt auf Achtern lag verlassen im matten Schein zweier zuckender Neonröhren, als die Tür zu von Adlers Kabine von innen geöffnet wurde. Mommsen trat auf den Korridor hinaus. Die Beleuchtung verlieh seinem Gesicht einen ungesunden Gelbstich. Er tastete nach dem Messingknauf hinter sich und zog die Tür ins Schloss. Sein sonst so akkurat geknöpftes Hemd war weit geöffnet. Die Krawatte hing lose um den schwitzig glänzenden Hals. Das gegen jede Gepflogenheit vollständig geöffnete Jackett war zerknittert. Der Geruch von Alkohol lag in der Luft. In der Hand hielt Mommsen den Verschluss einer Cognacflasche. Er betrachtete fasziniert den Korken, als handle es sich um einen Diamantring. Dann ließ er ihn einfach fallen und taumelte leise lallend in Richtung Küche davon.
»Seewirbeln sind in diesen Breiten keine Seltenheit, Captain. Das wissen Sie so gut wie ich.«
Mousson massierte sich mit der rechten Hand den wettergegerbten Hals.
»Und immerhin befinden wir uns schon seit einiger Zeit in isländischen Hoheitsgewässern. Wenn also etwas im Anmarsch wäre, von dem Gefahr ausgeht, hätte die Küstenwache uns längst angefunkt und gewarnt. Die isländischen Behörden sind, was das betrifft, doch immer ausgesprochen sorgfältig gewesen.«
Die beiden Männer sahen eine Weile schweigend auf die raue See. Der Wellengang war so stark, dass der Bug der Elmsfeuer hin und wieder vollständig ins Wasser eintauchte. Bedingungen wie diese waren ganz nach Moussons Geschmack. Kerle wie er brauchten einen sichtbaren Gegner, dem sie sich entgegenstemmen, an dem sie sich abarbeiten konnten.
»Ein Vulkan, meinen Sie? Nein, Captain, das kann ich mir nur nicht vorstellen. Der Eyjafjallajökull gibt doch schon seit einer ganzen Weile Ruhe. Welcher also sonst? Der Grimmwasser? Nein, Der doch nicht. Der ist seit Jahrhunderten nicht mehr aktiv. Was allerdings los wäre, wenn ausgerechnet dieser Berg wieder anfinge, sich zu rühren, will ich mir lieber nicht vorstellen. Dagegen wäre die Erschütterung von vorher nicht mehr als ein Pottwalfurz.
Moussan wischte sich fahrig über die Stirn.
Man müsste dann ja wohl die gesamte Küste evakuieren. Aber was rede ich? Die gesamte Insel. Aber...
Er wurde plötzlich ernst. Selbst alle Vulkane Islands zusammengenommen, würden an unserem Kurs nichts ändern. Könnten es nicht. Der Kapitän schloss die Augen.
Aber wir wissen ja, solange wir auf dem Meer keines dieser Boote...
Moussan verstummte. Er griff nach dem Fernglas um seinen Hals. Seine Miene verfinsterte sich weiter und erreichte den Feldstecher dem Kapitän.
Sehen Sie mal.
Nach ein paar Sekunden nahm der Kapitän das Fernglas von den Augen und nickte.
Ach, diese Lichter sind kein gutes Zeichen.
Moussan schürzte nervös die Lippen.
Das sind die Markierungsleuchten Ihrer Boote, raunte er.
Der Kapitän tat einen weiteren Blick durch das Fernglas und gab es anschließend an Moussan zurück.
»Sie verlassen das Festland«, brummte dieser. »Also doch, ein Vulkan. Der Vulkan, verdammt.«
Im Unterschied zu Island haben die Regierungen anderer europäischer Staaten, darunter Deutschland, England und Frankreich, inzwischen auf die Seebeben vor der isländischen Küste reagiert und den Schiffsverkehr dorthin bis auf Weiteres eingestellt. Ob und in welchem Maße ein Wiedererwachen des seit Jahrhunderten inaktiven Vulkans Grimwasser bevorsteht, ist derzeit noch unklar. Wir werden Sie über die aktuellen Veränderungen und Ereignisse selbstverständlich auf dem Laufenden halten. Sie hören Welle...
Crescentia Rausch drehte das Radio leiser, als die Nachrichtensendung vorüber war. Nach ausgelassener Musik stand ihr nicht der Sinn. Auf dem Korridor vor der angelehnten Kombüsentür hörte sie Schritte. Dumpf, schwer und dazwischen metallisch spitz. Browny kam, die Krücke unter dem Arm in den Raum gehumpelt. Rausch versuchte ein Lächeln. Browny's Blick fiel auf das leise spielende Radio. In seinen Augen spiegelte sich einen Moment lang Überraschung. Er zog den freien Arm, den er hinter dem Rücken verborgen gehalten hatte, hervor, und Crescentia Rausch sah, dass er ihr einen kleinen Weltempfänger mitgebracht hatte. Gerührt drehte sie den Kopf zur Seite.
»Ich habe gedacht, das dort ist kaputt.«
Browny sah sie schuldbewusst an.
»Ich wollte Ihnen nur das hier bringen als Ersatz.«
Er ging auf den Tisch zu, stellte den Weltempfänger darauf ab und ließ sich auf einen Stuhl sinken. Sein erschöpfter Blick irrte ziellos umher und blieb an der gelben Tasse, die Crescentia Rausch dort hatte stehen lassen, hängen. Er zog sie zu sich heran. Rausch bereute es zutiefst, sie nicht weggeräumt zu haben, ging auf Browny zu und legte ihm sanft die Hand auf die Schulter. »Soll ich Ihnen vielleicht einen Tee machen, einen schwarzen?« Browny sah dankbar zu ihr auf.
»Wodka?«
»Ich kann Ihnen einen sehr guten Kräuterschnaps anbieten.«
»Kräuterschnaps?«
Browny murmelte etwas auf Russisch, das Crescentia Rausch nicht verstand, von dem sie aber ahnte, dass es nicht besonders vornehm war. Und während sie noch überlegte, ob sie ihm seine groben Umgangsformen angesichts der furchtbaren Situation, in der er sich befand, eventuell nachsehen sollte, blickte er erneut zu ihr auf und brummte,
»Kräuterschnaps ist eine sehr gute Idee.«
Von der Brücke aus war inzwischen auch ohne Fernglas zu erkennen, wie die schlanken Holzboote, in deren Bug matte Laternen schimmerten, sich von der isländischen Küste entfernten. Anders als der Elmsfeuer schien den schmal gebauten Biremen der Seegang nichts auszumachen. Federleicht schwebten sie über der Gischt wie Luftkissenboote, jeweils drei nebeneinander, eine Reihe hinter der anderen, ein endloses Meer aus verzauberten Lichtern. Von denen, die sie steuerten, hingegen war nichts zu sehen. Moussan wusste, dass es Elfen waren und dass diese sich unsichtbar machen konnten, um frei von irdischer Schwere zu navigieren. Der Umstand, dass die Elfen ihr Land, in dem sie seit Urzeiten lebten, verließen, war ein mehr als ungutes Zeichen. Die beiden Männer im Kommandostand hätten gerne anders gehandelt, als sie es taten, als sie es tun mussten. Dass dort, wo ihr Weg sie hinführte, das Böse auf sie wartete, war ihnen bewusst, und es verlangte ihnen alles ab, ihren angeborenen Fluchtreflex niederzuringen. Jede Sehne ihres Körpers, jede Nervenfaser war zum Bersten gespannt. Ein quälender Schmerz war die Folge. Mousson hielt das Steuerruder fest, mit beiden Händen gepackt. Seine Augen suchten mechanisch den Horizont ab. Die Küste Islands konnte nicht mehr weit sein. Plötzlich erschütterte ein gewaltiger Schlag das Schiff. Papiere, Karten und Instrumentarium schossen durch die Luft. Von der Schockwelle wurde der Kapitän gegen das Steuerruder geworfen. Die Elmsfeuer, so viel war den beiden erfahrenen Seeleuten klar, musste mit etwas sehr Großem kollidiert sein. Ein Riff oder Felsen konnte es nicht gewesen sein, denn das hätten die Seekarten angezeigt. Einen endlos langen Moment lag das Schiff schräg im Wasser, wie ein Boot, das man an den Strand gezogen hatte. Dann war zu spüren, wie das Ding, was immer es auch war, an dem die Elmsfeuer festhing, unter dem Gewicht, das auf ihm lastete, nachgab. Begleitet von einem dumpfen Brüllen und weiteren stoßweisen Erschütterungen, wurde es schließlich von der Strömung fortgerissen und gab den Rumpf wieder frei. Die Elmsfeuer kippte zurück in ihre ursprüngliche Position. Ihr Leib ächzte. Der Kapitän rappelte sich verstört vom Boden auf. Mousson versuchte, das Ruder zu bewegen, sie zurück auf Kurs zu bringen. Doch das Steuerrad rührte sich keinen Millimeter.
Der Feuerberg. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Crescentia Rausch war viel zu durcheinander, um sich über das zertrümmerte Geschirr zu ärgern, das wieder einmal in der Küche verstreut lag.
Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Die Jungfrau Maria hatte nie zu Rauschs bevorzugten Heiligen gehört. Das hatte private Gründe, über die sie am liebsten nicht mehr nachdachte. Jetzt aber fiel ihr keine bessere ein, die sie in dieser Situation um Beistand bitten konnte. Sie hatte sich inzwischen damit abgefunden, dass die Elmsfeuer anderen Regeln folgte, als jene Schiffe, die sie aus Büchern oder dem Fernsehen kannte. Ihre Angst vermochte das nicht zu lindern, im Gegenteil. Mehrmals hintereinander bekreuzigte sie sich, die Mutter Gottes aber schwieg. In höchster Not schaltete Crescentia Rausch das Radio ein.
Sie hören Kanal 5 über Mittelwelle. Wir unterbrechen unser Musikprogramm für eine aktuelle Meldung. Offiziell unbestätigten Berichten zufolge hat ein großer Teil der isländischen Bevölkerung sich offenbar dazu entschlossen, nicht auf ein nach wie vor ausstehendes Krisenstatement seiner Regierung zu warten. Seit mittlerweile 2 Stunden sind große Flüchtlingsströme auf der Insel zu beobachten. Die Mehrheit der Menschen sucht per Auto, Zug oder Bus ihr Heil im Norden des Landes, während eine ebenfalls beachtliche Minderheit mit Hilfe aller seetauglichen Transportmittel Schutz auf dem offenen Meer sucht. Welche der beiden Fraktionen die bessere Wahl getroffen hat, werden vermutlich die nächsten Stunden zeigen. Inzwischen herrscht zumindest in Fachkreisen Einigkeit darüber, dass ein Ausbruch des Vulkans Grimwasser kurz bevorsteht. Ozeanologen berichten von einer nie dagewesenen Wanderbewegung riesiger Fischschwärme sowie Walherden, die von der isländischen Küste auf den offenen Ozean zustreben. Soweit von uns. Wir melden uns in einer Viertelstunde wieder mit neuesten Nachrichten. Sie hören Kanal 5.
Weder Mousson noch der Kapitän hatten damit gerechnet, dass der Wind nachlassen und das Wetter sich bessern würde. Doch genau dies war in den letzten Minuten geschehen. Durch den wolkenverhangenen Himmel brach die Sonne und vor ihnen, so schien es, stieg die isländische Küste aus dem Meer. Jeder, der zur See fuhr, kannte das Reden von der Ruhe vor dem Sturm. Nun aber war der Sturm verstummt, in Erwartung eines Ereignisses, von dem keiner sagen konnte, wie es aussehen würde, und ihr Schiff hielt steuerlos darauf zu. Mousson bemerkte als erster, wie auf der Backbordseite etwas an die Wasseroberfläche schoss. Er rieb sich die Augen. Tatsächlich. Was er sah, war der gewaltige, zerpflügte Körper eines Wals, der rücklings im Meer trieb und die See um sich herum dunkelrot färbte.
»Da haben wir unser Riff, Captain, ein Blauwal.«
Der Kapitän nickte.
»Dann ist es wohl ein Teil dieses Tieres, der jetzt zwischen Ruder und Schiffsschraube festhängt und uns blockiert. Wird eine hübsche Sauerei werden, das sauber zu machen.«
Moussons Mund verzog sich zu einem merkwürdigen Ausdruck.
»Wir sollten das Problem allerdings zügig in den Griff kriegen, solange die See noch so ruhig ist. Am besten ich betraue Mommsen und Brovni mit der Angelegenheit. Dann,
Er hielt inne.
»Habe ich Zeit für das, was mir heute noch zu tun bleibt?«
Der Kapitän seufzte tief. Er bückte sich, um die über den Boden verteilten Papiere einzusammeln und auf dem Kartentisch neu zu sortieren. Moussan sah aus dem Fenster. Inzwischen herrschte beinahe klare Sicht, und das Wasser vor ihnen war mit Schiffen und Booten aller Typen und Größen übersät. Sie alle kamen, einzeln oder in Gruppen, der Elmsfeuer entgegen. Ihre Sirenen schrillten wütend, wenn eines davon ihnen ausweichen musste. Moussan stieß ein fatalistisches Lachen aus.
»Sieht fast aus wie eine Regatta, eine große Parade der Angst.«
Wieder lachte er.
»Was meinen Sie, Captain? Wie lange haben wir noch? Eine Stunde, zwei? Der Kadaver in unserem Ruderblatt hat uns wirklich gerade noch gefällt.«
Er dachte nach.
»Am besten nehme ich eines der Boote und fahre damit an Land, denn wenn ich zu spät komme, dann, na, Sie wissen ja selbst.«
Ein ums andere Mal rieb Moussan sich mit seiner rauen Hand über das Gesicht.
»Ich werde den Doktor mitnehmen, zur Sicherheit, alle anderen bleiben an Bord. Ausnahmen gibt es keine und dann heißt es betten.«
Die Hand in Moussans Gesicht blieb stehen.
»Zumindest für diejenigen von uns, die wissen, wie das geht.«
»Haben Sie so etwas schon mal gesehen, Brovny?«
»Niet.«
»Ich auch nicht. Und ich möchte es ehrlich gesagt auch nicht noch einmal sehen.«
Mommsen fuhr sich mit dem Ärmel seiner Jacke über die Augen.
»Wie wenig von einem so mächtigen Tier bleibt, wenn es tot ist. Die ganze Kraft, alle Majestät, weg.«
Mommsen und Brovny hatten sich über die Reling des Achterdecks gelehnt, um den Körper des verendeten Wals besser begutachten zu können, der direkt vor ihnen auf dem Wasser trieb. Mommsen atmete ausschließlich durch den Mund.
»Kaum zu glauben, wie viel Gestank von einem Tier ausgeht, das sich zeitlebens im Wasser aufgehalten hat.«
Brovny brummte etwas, das nicht zu verstehen war. Mommsen nieste.
»So«, sagte er verkniffen, »ich glaube, ich habe genügend Eindrücke gewonnen. Höchste Zeit, dass ich mich wieder meinen eigentlichen Pflichten zuwende. Bei der Kollision mit dieser unglücklichen Kreatur ist bestimmt einiges an Bord durcheinander geraten.«
Er stieß sauer auf und grinste.
»Das Geheul unserer beiden Touristen klingt mir jedenfalls schon jetzt deutlich in den Ohren.«
Brovny verzog keine Miene.
»Das Geschrei, von dem Sie sprechen, kann ich Ihnen vorerst ersparen, Mommsen.«
Der Steward drehte sich überrascht um und sah Moussan eilig auf sie zukommen.
»Ich vermute aber, Ihr eigenes Geschrei wird kaum leiser ausfallen, wenn ich Ihnen sage, welche Aufgabe der Kapitän und ich Ihnen zugedacht haben.«
Bei dem Wort Aufgabe nahm Mommsen Haltung an. Moussan blieb vor ihm stehen und stemmte die Arme in die Seiten.
»Sie werden sich umgehend in einen unserer schmucken Gummianzüge zwängen, sich eine Sauerstoffflasche auf den Rücken schnallen und zum Ruder hinuntertauchen.«
Mommsen kniff ungläubig die Augen zusammen. Moussan fuhr ungerührt fort.
»Der Kapitän und ich vermuten, dass ein Stück dieses Wals sich in unserem Ruderblatt verkeilt hat, was dringend in Ordnung gebracht werden muss, denn Sie wissen ja, was mit einem Schiff passiert, dessen Ruder nicht mehr funktioniert.«
Mommsen sagte nichts. Er war fassungslos.
»Und unser Kollege Brovny wird Ihnen von Deck aus Hilfestellung leisten, nicht wahr, Brovny?«
Moussan klopfte dem Maschinisten aufmunternd auf die Schulter. Brovny nickte. Was um ihn herum vorging, erreichte ihn kaum noch, seit seine Tochter ins Meer gegangen war.
»Dann verlasse ich mich also auf Sie.«
Moussan wandte sich zum Gehen. Mommsen versuchte, seiner Empörung durch lautes Schnauben Ausdruck zu verleihen, welches jedoch von einer aufkommenden Brise verschluckt wurde. Er wusste ohnehin, dass es keinen Sinn hatte, sich zu widersetzen. Mit gesenktem Haupt machte er sich auf den Weg unter Deck. Dort, in einer kleinen Kammer auf Achtern, wurde die Tauchausrüstung verwahrt. Brovny sah schweigend auf das Meer. Die Reling hob und senkte sich leicht im Rhythmus der Wellen. Moussan machte sich an einer der beiden Kurbeln zu schaffen, mit der die Beiboote herabgelassen wurden. Als die Tür der Deckluke schlug, drehte er sich erwartungsvoll um. Seine Miene hellte sich auf.
»Da sind Sie ja endlich. Wieso brauchen Sie eigentlich immer so lange? Wir haben wieder einmal keine Zeit zu verlieren. Das dürften Sie doch inzwischen kennen.«
Das Beiboot klatschte auf das Wasser. Johnny Elm kletterte als erster die Strickleiter hinab. Diesmal gelang es ihm schneller als beim letzten Mal. Moussan folgte dicht hinter ihm und stieß das Boot umgehend vom Schiff ab. Brovny warf ihn von oben die Leine zu. Elm knöpfte sich im Sitzen die dicke Wolljacke zu, die er in der Eile aus dem Spind gerissen hatte.
»Die werden Sie dort, wo wir hinwollen, kaum brauchen«,
brummte Mousson.
Und wo ist das?
Es war Elm alles andere als geheuer, dass sie als Einzige auf die Küste zuhielten, während augenscheinlich die gesamte isländische Bevölkerung von dort das Weite suchte. Dank des Nachrichtentickers auf seinem Smartphone wusste er, wie es schien, besser als Mousson, was um sie herum los war. Mousson richtete seine Konzentration darauf, den unzähligen Schiffen und Booten, die ihnen entgegenkamen, auszuweichen und schwieg. Die Szenerie glich der eines Katastrophenfilms.
»Wieso um alles in der Welt fahren wir an Land?«
wiederholte Elm schreiend seine Frage.
»Was haben Sie dort vor und wieso brauchen Sie mich dafür?«
Mousson warf ihm einen Blick zu, der ihn zum Schweigen brachte.
»Das erfahren Sie noch früh genug.«
Elm spürte, wie sein Herz schneller zu schlagen begann. Sein Magen glich einer rotierenden Waschmaschinentrommel. Mit eisigen Händen krallte er sich am Bootsrand fest, der in der Brandung auf- und niederstampfte. Das Handy in seiner Tasche piepte. Mit einer Hand griff er danach. Das Display zeigte den Empfang einer E-Mail. Er lud sie auf den kleinen Bildschirm und las, während kaltes Salzwasser ihm ins Gesicht schlug. »Mein lieber Johnny Elm, ich habe mich sehr gefreut, ein Lebenszeichen von Ihnen zu bekommen. Ein Fischkutter schoss so nah an Ihnen vorbei, dass Ihr Boot durch die Wucht der Bugwelle beinahe gekentert wäre. Elm konnte gerade noch das Smartphone festhalten, bevor es über Bord ging. »Ich kann mir gut vorstellen«, schrieb Professor Block weiter, »dass die Belastungen an Bord eines Schiffes mit denen in einer Klinik kaum zu vergleichen sind.« Mousson zog so unvermittelt das Ruder herum, dass Elm mit der Stirn gegen eine Metallkante geschleudert wurde. Vor seinen Augen tanzten Sterne. Aus einer kleinen Wunde über dem Auge rann Blut, lief warm den Nasenrücken entlang über den Mund. Er fing es mit der Zunge auf und las weiter. »Bei jedem meiner Schützlinge, der sich in eine ähnliche Situation begeben hätte wie Sie, würde mir die Sorge den Schlaf rauben. Ich sorge mich auch um Sie, mein lieber Elm. Dessen seien Sie versichert. Aber ich weiß auch, dass jemand Ihrer Willenskraft und Ihres Durchsetzungsvermögens am Ende gestärkt aus einer derartigen Reise hervorgehen wird. Bewahren Sie sich, wie die Engländer sagen, eine steife Oberlippe. Es grüßt Sie in Hoffnung auf eine baldige Antwort, sehr herzlich, Ihr Maximilian Block.« Johnny Elm schob das Handy zurück in seine Jackentasche und zog deren Reißverschluss zu. Die Worte seines einstigen Mentors verliehen ihm neue Kraft. Trotzig hob er den Blick über die Kante des Boots. Die Küste war keine 50 Meter mehr entfernt. Am Strand sah er unzählige, verstört durcheinanderlaufende Menschen, die verzweifelt darauf hofften, dass eines der verbliebenen Schiffe sie an Bord nehmen würde.
Nächsten Sonntag hört ihr die Fortsetzung von Elms Feuer. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf. Shh.